Bile mirë të namë të huzi le që vitë të fondë në në prunë në kështë rishorë, e? Eh? Allora, mirë të e furë të vitë në Italia, e? Eh? Jetë se lui që ishë le që e, eh? E sonë i o kaj e kurve. Në kamë se nësë, ishë shpiti e sa. Bile bitë të li ëmër portret, në të ishë një të nësë e? Allora, po kamë e një jetë, ha?
Yeah. Sie haben es auf den Punkt gebracht, eine ist Medien 2. Ich hoffe, ich entspreche euren Erwartungen, was ihr heute von mir hören wollt. Ich möchte es in zwei Teile aufteilen. Der erste Teil ist so ein bisschen mein Leben, wie ich überhaupt hier dazugekommen bin. Und der zweite Teil ist, was mein Geschäft beinhaltet, wie das funktioniert, was es braucht und so weiter. Und ich habe so ganz einfache Zeichnungen gemacht, um euch das ein bisschen übergeben. Ich arbeite sehr gerne einfach. Das ist mein oberstes Prinzip. Kompliziert haben wir genug im Leben, es muss einfach bleiben. Und ich wollte jetzt ein bisschen mit euch zusammen meinen Lebensweg teilen. Ich kann nicht 58 Jahre komprimieren in 5 Minuten, das geht nicht. Aber so die wichtigsten Punkte, die mein Leben geprägt haben, die mein Leben heute ausmachen. Eins müsst ihr wissen, niemand wird ohne Hilfe erfolgreich. Niemand. Wir brauchen alle einander. Und wir haben einen so grossen Gott, der uns die Menschen zur Seite stellt, die zu uns passen, die uns ergänzen, die uns unterstützen. Und von diesen Menschen habe ich ganz viel in meinem Leben schon kennenlernen und es hat ganz feste Freundschaften gegeben. Angefangen hat mein Leben ziemlich turbulent. Meine Mami hätte eigentlich grundsätzlich gar nicht schwanger werden dürfen, laut Arzt. Dann hat sie aber durch eine Freundin den Arzt gewechselt, der dann gesagt hat, sie könne sehr wohl schwanger werden, wenn man das genau anschaut. Und sie ist dann wirklich schwanger geworden und ich bin das Erste. Ich habe noch 3 Geschwister. Und nach 2 Monaten hat sich bei mir eine Veränderung in meiner Körperhaltung, also ich bin 2 Monate alt, also meiner ganzen Haltung festgestellt. Und dann haben sie herausgefunden, dass das weiche Teil, das Buschi hat, oben, die Fontanelle, einseitig zusammengewachsen ist. Und nur noch eine Körperhälfte ist gewachsen und die andere Körperhälfte ist 2 Monate einfach nicht weiter gewachsen. Und das hat daraus resultiert, dass es eine grosse Operation gegeben hat. Zu seiner Zeit war das noch nie so etwas Übliches gewesen. Und ihr müsst euch vorstellen, ich war ein absolutes Wunschkind gewesen. Und meine Eltern haben mich mit 2 Monaten aus der Hand gegeben, haben müssen entscheiden, 50% gut, 50% nein. Sie haben müssen einen Zettel unterschreiben, dass sie verstanden sind, dass ich blind bin vielleicht nachher oder behindert. Aber, wie ihr seht, ist alles gut rausgekommen. Und ich bin überzeugt, dass hier schon ganz viele Menschen gebetet haben, dass das so gut gekommen ist. Eins möchte ich noch erwähnen. Meine Mami hat mich in Empfang genommen, in der Meinung, dass ich blind bin nach der Operation, nachdem ich 5 Wochen im Spital war, ohne dass sie mich anlängen und berühren durfte. Das wäre ja heute gar nicht vorstellbar. Also, mein Grossvater hat uns abgeholt im Spital und sie haben gesagt, ich bin wahrscheinlich blind. Ihr müsst euch jetzt das einfach einmal vorstellen für eine Mami, die das Buschel in die Hand nimmt, in Empfang nimmt und es heisst, ihr Kind ist blind. Und als dann mein Grosspapi mich ins Stubenwägeli gelegt hat, daheim in Basel, hat es oben im Stubenwägeli so ein Bämbeli gehabt. Das ist hin und her gegangen. Und ich habe dem Bämbeli nachgeschaut und mein Grosspapi hat gesagt zu Mami, Lydia, dein Kind ist nicht blind, dein Kind sieht. Und das ist für mich, also das hat mir ja die Mami erzählt, einfach die Situation, wie sie ihr dann auch da gegangen ist, das habe ich erst richtig können nachvollziehen, als ich selber Kinder hatte und als ich auch Jesus persönlich kennengelernt habe, was das für ein Gefühl muss gewesen sein als Mutter. Das ist ja unglaublich. Also meine Eltern sind meine ersten Menschen gesehen, die mich begleitet haben, aufgestützt haben, unterstützt haben, abgestützt haben, mit allem, was dazugehört. Danach bin ich aufgewachsen bin in Augst. Und in die Schule Augst und Pratteln. Und wir haben eine wunderbare Kindheit gehabt in Augst, eine schöne, eine beschützte, eine bewahrte. Mein Papi hat im Kraftwerk Augst geschafft und wir haben ganz in der Nähe dort wohnen. Und dann nachher ist mein nächster Lebensweg, also der nächste Ort, ihr seht, ich habe den roten Faden. Der rote Faden, der sich durch mein ganzes Leben zeigt, habe ich da so ein bisschen angebunden, damit ich nichts vergesse. Und nach der Schule, die ich absolviert habe, bin ich nachher ein Jahr nach Lausanne, um die Sprache Französisch zu lernen. Weil mein Traum, mein Wunsch, war Flight Attendant bei der Swissair. Das war dort mal ein Wunsch, den ganz viele Mädchen hatten. Das war so der Traumberuf. Und auf das her habe ich geschafft. Und habe dann gefunden, ja, ein Jahr Weltschland ist gut. Und ich wusste, ich muss eine Ausbildung haben für Hostess. Und habe gefunden, ich nehme die kürzeste, damit ich so schnell wie möglich in die Luft komme. Und habe mich für Verkäuferin entschieden. Ich habe Verkäuferin gelernt, in Basel. Und habe gewusst, ich muss noch Englisch haben und Italienisch haben. Und in dieser Verkaufslehre hat sich dann aber vieles geändert, weil ich dort mal einen jungen Mann kennengelernt habe, der gar nicht in dieser Richtung wollte wie ich. Und wie man das so früher gemacht hat, man hat sich angepasst. Ich habe das einfach gemacht, ich. Und er war Koch gewesen. Und durch den Koch, durch den Beruf Koch, haben wir eigentlich aneinander vorbeigeschafft. Er hat dann geschafft, wenn ich frei war und umgekehrt. Und habe gefunden, doch, jetzt werfe ich alle meine Pläne über den Haufen und gehe ins Gastgewerbe. Das habe ich einfach gemacht. Ich bin irgendwie immer so, ich habe mich einfach gerichtet. Ich habe mich angepasst. Und dann nachher ist aber dann schon so gewesen, dass ich die Aufnahmeprüfung machen als Hostess. Und damals war das ein Röntgen. Also sie haben 500 Frauen haben die Prüfung müssen machen oder können dürfen machen. Und irgendwie 10 haben sie genommen. Also es war ein unglaublicher Boom zu dieser Zeit. Und ich bin gar nicht so weit gekommen. Ich hatte eine Brille an, es war ein bisschen ein Handicap. Es war nicht der Grund, warum sie mich nicht genommen haben, sondern ich habe einfach die Sprache noch zu wenig können. Und da hat es natürlich Frauen schon, die älter waren, die die Sprache schon besser haben können und so weiter. Ich sagte, okay, dann bleibe ich in diesem Gastro. Und im Gastro-Bereich, also Hotellerie-Bereich, habe ich mich autodidaktisch weitergebildet und mir hat das gefallen, dieser Bereich. Und habe dann saisonal geschafft in Schönried, Big Stad habe ich geschafft in einem Hotel. Und habe dann, nachdem ich dort abgeschlossen habe, bin ich nach Pisa Italienisch lernen. Und von Pisa aus habe ich mich beworben für eine neue Stelle im Gastgewerbe, weil ich gefunden habe, das gefällt mir, ich wollte jetzt gleich da bleiben. Der Traum hat sich zerschlagen mit Hostess und bin nach Basel gekommen, ins Hotel Le Plaza, das kennen ihr vielleicht alle, das ist das grosse Messehotel. Und dort bin ich in der ersten Crew, wo das aufgebaut worden ist, bin ich ganz am Anfang dort dabei gewesen. Überhaupt das ist etwas, was mein Leben immer begleitet hat. Ich bin immer noch jemand angekommen, was frisch angefangen hat. Es ist ganz speziell. Das, was ich gemacht habe, hat in der Regel vorher niemand so gemacht. Ich habe mitgeholfen im Aufbauen. Und im Gastgewerbe habe ich meinen Mann kennengelernt. Er sitzt heute hier. Mein Mann hat gefunden, wie kannst du so einen Job machen, wo man nichts verdient. Er hat auch im Hotel geschafft, aber er war hier technischer Leiter gewesen. Und er hatte einen anderen Vertrag, hatte andere Arbeitszeiten gehabt. Und er hat gefunden, du lässt dich ausnutzen. Und ich habe gesagt, du, es ist, im Gastgewerbe ist das einfach so, es ist heute noch so. Es ist ein Krampfjob, aber ich habe diesen Job geliebt, weil er mit Menschen zu tun hatte. Und ich habe eine ganz grosse Menschenkenntnis mich dort aneignen. Ich habe am Schluss dann an der Rezeption geschafft und war für die Kasse verantwortlich von diesem Hotel. Und ich habe so viel gelernt. Über alle Nationalitäten hinweg von Menschen. Weil ich habe dort schon gemerkt, ich habe einfach eine Liebe zu den Menschen. Und dann haben wir geheiratet. Und der Kinderwunsch war da gewesen. Es hat dann aber nicht gerade sofort. Ich habe 3 Jahre haben wir dürfen warten auf unseren ersten Sohn. Und habe dann zwischenzeitlich noch im Büro meine Kenntnis erweitert, im Computerbereich, im bürotechnischen Bereich, dort Ordnung gemacht, auch schon. aber natürlich ohne bewusst. Und ich hatte auch dort Mentoren gehabt. Immer, die es gut mit mir gemeint haben. Ein Chef, der gesagt hat, du kannst das, du schaffst das. Ich komme dann im zweiten Teil nochmal darauf zurück. Ich habe einige Leute in meinem Leben kennengelernt, die das nicht so gut gemeint haben wie mir. Sie haben immer gefunden, ich bin blöd, du schaffst das nicht. Du wirst gar nicht, du bist zu nichts fähig, du bist keine Chance, du kannst höchstens Kinder haben. Das ist alles, was du kannst. Das ist sind die Sachen, die ich einmal viel gehört habe. Und mein Mann ist ein grosser Mentor von mir. Immer schon gesehen, immer noch. Und hat mir immer Unterstützung gegeben, hat mich immer gestärkt. Du kannst das, du schaffst das, ich helfe dir, ich unterstütze dich. Das ist etwas Wertvolles, kann man gar nicht haben, wenn man einen Mann heiratet, der einem so unterstützt. Das ist ganz viel wert und ich weiss, es ist ein Privileg. Es ist wirklich ein Privileg. Dann sind unsere Kinder auf die Welt gekommen und der Andreas und der Ramona, der Andreas ist 30, der Ramona ist 28 und in der Zeit, wo für mich ist klar, ich höre auf zu arbeiten, wenn ich Kinder habe, das ist gar nie eine Frage, dass ich weiter arbeite. Auch das Privileg, ich kann nicht müssen arbeiten, das weiss ich, das ist ein Privileg, ich kann mich voll der Familie widmen. Mittlerweile sind wir dann auf Gipfobenfrick gezügelt, die Kinder sind dort aufgewachsen. Und in dieser Zeit war ich in Elternverein, ich habe Elternverein geholfen gründen, ich bin Schule und Elternhaus, sagt vielleicht dem einen oder anderen etwas. Und ich bin Schulpflege gewählt worden in Gipfobenfrick. Und das war für mich eine ganz, ganz wertvolle Zeit. Eine heftige Zeit, aber eine wertvolle. Ich durfte dort ganz viel lernen und erkennen. Und irgendwann ist der Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, das kann es jetzt nicht sein. Es kann nicht sein. Irgendetwas muss noch da sein, wo mehr ist als das. Ich hatte ein gutes Umfeld, alles, aber unser Sohn war anspruchsvoll während der Schulzeit und hat uns sehr gefordert, wirklich gefordert. Und irgendwann bin ich in der Stube gehockt und habe gesagt, so Gott, und wenn es jetzt dich gibt, dann musst du dir jetzt einfach mir annehmen. Du musst dich jetzt mir zeigen. Ich brauche Hilfe, ich kann das nicht mehr liken. Und zu dieser Zeit habe ich jemanden kennengelernt, es hat so einen Frauentreff gegeben, wo man die kleinen Kinder mitnehmen konnte. Und dann habe ich dort Roswitha kennenlernen. Wir sind ins Gespräch gekommen und so. Und sie hat mir gesagt, sie habe immer jemanden, der ihr hilft. Sie gibt ihre Sorgen ab. Und ich dachte, wo gibt es ihre Sorgen ab? Also ja. Ich habe dann nicht weiter nachgefragt, oder? Und dann ging es darum, dass ich eine Liste vor mir hatte von der Schulpflege. Ich musste Kinder einteilen in einen Religionsunterricht. Also die Katholischen haben ihren Stundenplan gehabt und die Reformierten. Und dann hat es aber noch solche gegeben, die hinten dran gestanden ist, Freikirche. Ich dachte, was ist denn das, Freikirche? Also irgendwo habe ich das schon gehört von meiner Schwester. Meine Schwester ist schon viel länger unterwegs mit Jesus wie ich. Und so Sachen habe ich schon gehört. Dann habe ich gesagt, so, und jetzt möchte ich es einfach wissen. Und dann habe ich der Roswitha angerufen und gesagt, du, ich hätte gerne gewusst, was das genau ist. Kannst du mir das erklären? Dann hat sie gesagt, ja, kommst du zum Kaffee. Ich sage dir einfach eins, lass dich nicht aufhalten. Kommst du einfach, wir machen ab. Und dann war es dann wirklich so, dass ich Zahnweh bekommen habe und eigentlich hat dringend zum Zahnarzt sollte. Und dann habe ich dem angerufen und gesagt, ich kann erst mit ankommen, ist das okay? Er hat ja, das können wir schon richten. Und dann konnte ich den Termin verschieben und bin zu Roswitha gegangen. Und nach der Roswitha, als ich heim bin, habe ich Jesus in mein Herz aufgenommen. Das ist wie, das kann ich euch nicht erklären. Es ist einfach, sie hat gesagt, weißt du was, wir beten jetzt einfach zusammen. Ich habe gesagt, okay, es kann ja nicht schlimm sein, ich mache jetzt das einfach. Und dann haben wir zusammen gebetet und dann ist das gesehen, als wie wenn von mir eine Decke weggenommen wird. Das ist einfach, ich bin einfach in eine Freiheit hineingekommen, in eine Ruhe, in einen Frieden hineingekommen, wo ich kann das euch nicht erklären, das muss man selber erleben. Und ich bin dort raus und habe gewusst, jetzt ist etwas passiert und jetzt kommt es gut. Ich habe dann erst hinter dir gefahren. dass sie mit einer anderen Frau betet für unsere Schule im Dorf. Dortmal hat das MIK geheissen, Mütter in Kontakt, heute heisst es Moms in Touch. Das sind Mütter, Grossmütter, die beten für Kinder an der Schule. Dass ihnen gut geht, was auch für die Lehrer natürlich. Und dass sie betet haben, dass jemand von der Schulpflege zu ihnen kommt. Und das war ein Schlüsselerlebnis für mich, wie Gebet wirken. Gebet hat eine unglaubliche Macht. Unterschätzt das nicht. Wenn ihr von Herzen betet, darum habe ich das Blüschen an. Es geht alles ums Herz heute. Es ist eine Herzenseinstellung, die ihr habt, wenn ihr die richtige Herzenseinstellung habt zu etwas, dann funktioniert es. Wenn nicht, funktioniert es einfach nicht. Oder nur mühsam, knorzig. Genau. Und dann hat mein Leben mit Jesus angefangen. Also es war spannend bis zum heutigen Zeitpunkt. Und für mich ist es wertvoll, so viele wichtige Leute um mich herum zu haben, die mich begleitet haben, immer ein Stück weit von meinem Leben. Dann habe ich in der Zeit, in der ich dann nicht geschafft habe, in Anführungs- und Schlusszeichen, sehr viel geschafft, aber einfach nicht zahlt, ehrenamtlich, bin ich dann, wo die Kinder ein bisschen grösser sind, bin ich dann zu der Securitas, habe Eingangskontrolle gemacht bei der Messe, bin im Rebberg, 5 Jahre habe ich in einem Rebberg geschafft, wo man alles macht, von außen, von A bis Z. Ist ganz eine schöne Arbeit gewesen. Und wie ihr wisst, ist ja der Rebstock und die Reben in der Bibel und bei Jesus ein ganz grosses Symbol. Und dort hat Gott mir ganz viele Antworten gegeben, am Rebberg. Und nachher ist irgendeinisch in meinem Leben habe ich einfach gemerkt, ich möchte etwas selbstständig machen, ich möchte etwas verdienen. Ich will nicht immer nur ehrenamtlich arbeiten. Und dann bin ich in ein Network-Marketing eingestiegen und dort habe ich gelernt, auf mich zu hören und meine Träume wieder auszugraben. Und dann hat es immer geheißen, du musst in deine Gaben laufen. Dort, wo du deine Gaben hast. Und ich dachte, wo habe ich meine Gaben? Keine Ahnung. Ja, was kann ich gut? Ich kann gut zeichnen, ich kann singen, Gott vielleicht noch ein bisschen. Ja, was kann ich eigentlich gut? Ich hatte total Mühe, herauszufinden, wo meine Gaben sind. Meine Schwächen hätte ich euch gerade sofort herlegen können. Das war überhaupt kein Thema, oder? Und plötzlich ist das gekommen, Swissair, Pilot, aufräumen. Dann ist das so, habe ich das so ein bisschen bewegt. Und dann habe ich gefunden, genau, jetzt werde ich 50, jetzt lerne ich fliegen. Genau. Und dann habe ich das wirklich gemacht. Die, die es immer geheißen hat, die kann es nicht, die schafft es nicht, sie bringt es zu nichts. Und dann habe ich zu meinem 50. Geburtstag habe ich mir einen Alpenrundflug gewünscht und bin vorher aber Schupfert oben 2-mal Probe fliegen. Man kann so Schnupperflüge machen, kann ich jedem empfehlen, ist sensationell. Und habe das gemacht und das hat mich gerade gepackt. Ich habe gesagt, das möchte ich gerne, aber das ist so teuer und nein, du musst so gescheit sein. Nein, und dann habe es wieder weggelegt. Und dann an meinem Geburtstag hat Barbara, meine Schwester, ein Konto eingerichtet, wo man hat einfach einen Batz einzahlen für den Rundflug. Und dann war dort so viel Geld drauf gewesen, dass es für einen Alpenrundflug gelangt hat und für die theoretische Ausbildung zu Schupfert oben. Da habe ich gefunden, jetzt machst du einfach Nägel mit Köpfen. Ich habe das mit meinem Mann besprochen, mit den Kindern besprochen, weil ohne das geht gar nicht. Ich habe sie gebraucht im Hintergrund. Und bin dort rauf, habe alle Mut zusammengenommen und habe mich dort oben vorgestellt. Es hat ein Gespräch gegeben, ob ich das jetzt auch wirklich will. Sie wollen sicher sein, dass man das will und was für Beweggründe und so. Dann habe ich dann gestartet mit 10 Männern. Und die 10 Männer, ihr könnt euch nicht vorstellen, es war unglaublich. Ich war die Älteste von allen. Ich habe noch nie so etwas erlebt, wie die mich unterstützt haben im Lernen. Ihr müsst wissen, es sind 8 Fächer. Ich bin nachher ein halber Meteorologe, Mediziner, Techniker, Physiker. Meine Güte, oder? Die Männer haben alles, haben einen Haufen schon abprüfen, vom Technischen her, Ich, nada, nichts, null. Höchstens ein bisschen medizinisch, ja, aber das war's, oder? Und dann, die Männer waren einfach auch begeistert von mir, muss ich sagen. Die haben einfach eine Freude gehabt, dass ich mich das getraue. Und ich habe mich einfach wohl gefühlt in diesem Team. Und ich habe 30 Flugstunden machen. Ich habe die Prüfung zwar zweimal wiederholt, weil ich es nicht geschafft habe. Und dann haben wir zwei Fächer, habe ich nicht können abschließen mit Erfolg. Und dann hätte ich alles nochmal machen müssen. Dann habe ich gedacht, nein, es ist gut. Ich habe es jetzt. Ich weiß es. Ich könnte es. Das war für mich ganz, ganz wichtig. Es ist nicht so, dass ich es mir selber beweisen musste, aber ich habe gewusst, wenn es müsste sein, könnte ich das. Es ist so, ich bin in dieser Ausbildung als Pilotin bin ich sicher etwa 5-mal an meine ganz persönliche Grenze gekommen, wo ich einfach gefunden habe, wenn jetzt du nicht da wärst, würde gar nicht mehr gehen. Also einfach das Vertrauen haben und den Mut haben, etwas zu machen, was vielleicht so etwas Ungewöhnliches ist. Aber für mich ist es unglaublich wichtig gewesen, um nachher auch mein Geschäft zu gründen. Und ich habe dann wirklich, Gott hat mir das aufgezeigt, plötzlich das Ordnung machen. Das ist wie gekommen, wie so eine Flash. Wenn du kannst fliegen lernen, kannst du auch ein Geschäft gründen. Ein Geschäft gründen, du meine Güte, wie machst du das? Was gehört da alles dazu? Und dann ist Roswitha, die Personal Coach ist, hat mich ganz ein langes Stück unterstützt in dem, dass ich wirklich den Mut gehabt habe und auch das Praktische, Homepage, Flyer, Versicherung, alles, was so dazugehört, hat sie mich begleitet und unterstützt und gestärkt. Dazu gehört auch meine Schwester, meine Mami, mein Mann, mein ganzes Umfeld hat mich getragen und unterstützt. Und in dem Sinne habe ich gewusst, ist Gott über allem. Er hat die Hand über mir. Und er nimmt mich zurück, wenn ich auf dem falschen Weg abbiege. Und das habe ich immer so schön gefunden. Er hat mir immer Wegweisungen gegeben. Er hat zu mir geredet und ich habe es gemacht. Manchmal war es auch falsch gewesen, aber er hat mich wieder zurückgeführt auf diesen Weg. Und heute bin ich auf dem Weg, wo ich weiss, ich bin so etwas von richtig. Weil es einfach funktioniert. Das könnt ihr euch merken, wenn es funktioniert, dann sind ihr richtig. Wenn es knurz ist und mühsam ist, dann müsst ihr über Bücher. Es ist eine Tatsache. Und er sagt, ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Wenn ihr euch das bewusst werdet, dass er einen Plan hat, schon bevor er überhaupt auf der Welt sind mit euch. Schon da im Bauch von Mami, das Kind, das anwächst, hat Gott schon vorbereitet. Es ist sein Geschöpf. Es ist gemacht mit allem drum und dran. Und er hat einen Plan mit jedem Einzelnen von euch. Aber das Leben ist nicht bei jedem gleich einfach der Start. Und trotzdem hat er die Hand darüber inne. Und jetzt möchte ich kurz unterbrechen. Und zwar am Ende der Tisch stehen so Wollkörbchen. Und jetzt möchte ich euch bitten, dass jedes von euch in diesem Wollkörbchen, in diesem Gnusch innen, einen Anfang sucht. Und ihr kennt vielleicht, früher hat man ja Mann und Frau sind auf dem Stuhl gehockt und haben gegenseitig dort Wollen abgewickelt. Grosseltern, also die Eltern von euch, haben das vielleicht noch mitbekommen. Und mir geht es jetzt darum, den ganz persönlichen Lebensfaden zu finden in diesem Körbchen. Und mehr oder weniger ist es ein Knusch. Wenn die einen haben vielleicht ein Knoten, es hat eine Schere drin, wenn man es abschneiden möchte. Und einfach ein bisschen still für euch. Wo ist noch etwas bei mir, wo ich aufräumen sollte? Das muss nicht unbedingt das Äußerliche sein. Sondern es ist innen vielleicht auch noch ein Genusch. In der Regel tut sich ja das wie spiegeln. Das äußere Genusch mit dem inneren Genusch. Und so vielleicht einfach so ein bisschen sich Gedanken machen, wo hindert mich etwas daran, Ordnung zu machen in meinem Leben? Ob jetzt das innerlich ist oder äußerlich? Habe ich meinen roten Faden für mein Leben schon gefunden? Es sind auch natürlich blaue, grüne, gelbe und schwarze drin. Das spielt da keine Rolle. Ich lasse euch jetzt nur einen kurzen Moment, einfach so ganz still für euch, jedes für euch, so ein paar Überlegungen zu machen. Also so nach dem Motto, ein Griff und die Sucherei geht los. So bringt man die Ordnung auf den Punkt, indem dass man den roten Faden verfolgt in seinem Leben und anfängt aufzudrüllen. Es gibt zwischen einen Knüppel, man kann manchmal rissen den Faden, aber man kann ihn immer wieder flicken und es gibt immer wieder Lösungen. Und jetzt gibt es die, vielleicht kennt ihr das, die Lebenslügen. Jedes von uns hat sogenannte Lebenslügen. Ich habe auch so eine gehabt, nicht nur eine, mehrere. Und in der Seelsorge bin ich mit Jesus zusammen auf den Punkt gekommen von meinen Lebenslügen. Und die gilt es aufzuschaffen. Das empfehle ich jedem von euch. Ich bin ganz persönlich der Meinung, dass jeder Mensch Seelsorge braucht, mehr oder weniger. Wenn eure Seele nicht aufgeräumt ist und nicht parat ist, dann könnt ihr nie das sagen sein für die Menschen oder für sich selber. Es funktioniert einfach nicht. Und meine allergrösste Lebenslüge war, Fehler zu machen. Ich hatte in der Schule einen Lehrer, der hat das vielleicht zusammengezählt zweimal über mir ausgesprochen, aber bei mir ist das so etwas von innen. Du bist nichts, du kannst nichts, ich kann das 100-mal erklären, du checkst die Rechnung sowieso nicht, weißt was, bleibst einfach sitzen. Wenn du dann mal Kinder hast, das ist vielleicht das Einzige, was du noch hast. Das war's. Und das ist bei mir rein, wirklich rein. Und ich habe das wie zu einer Lebenslüge für mich gemacht. Und zwar ist das so weit gegangen, dass ich mir gesagt habe, ich mache nur noch das, was ich gut kann. Und ich mache nur noch das, was mich jemand beauftragt. Und sonst mache ich nichts mehr. Ich habe mich wie abgeschottet, ich habe mich geschützt, um keine Fehler mehr machen, weil Fehler hat für mich immer geheissen, du kommst eins aufs Dach über, du wirst zusammengestaucht, du wirst von allen bloßgestellt. Das brauche ich nicht, ich schütze mich so. Und der Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, den grössten Fehler, den man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Und genau das hatte ich. Das war mein Fehler. Und in der Seelsorge hat das Jesus aufgedeckt und ich bin das angegangen. Weil er der ist, der mir geholfen hat, mit den Fehlern umzugehen. Weil wenn ich keine Fehler mache, dann komme ich nicht vorwärts. Ich bleibe stehen am gleichen Ort. Und das ist etwas, was das Schlimmste ist, wenn ihr am gleichen Ort stehen bleibt und nicht vorwärts kommt. Und ich glaube es nicht, jetzt in meiner Arbeit mit den Menschen, die ich zu tun habe, die haben fast aus Banden weg genau das gleiche Problem, wie ich hatte. Und genau so braucht mich jetzt Gott, weil ich genau dort innen die Erfahrungen habe. Er schickt dich zu den Menschen, wo ich aus dem eigenen Leben erzählen kann, jawohl, es ist mir auch so gegangen wie ihnen. Glauben Sie mir, ich weiß, von was ich rede. Und dann sind wir authentisch. Dann funktioniert es. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen von meinem Geschäft erzählen, wie das zustande gekommen ist. Ich habe vor 5,5 Jahren das Geschäft gegründet, aufgrund von einem Erlebnis, von einer Begebenheit, die mich unterstützt hat, das Geschäft aufzubauen. Ich war bei der Regine daheim, sie ist auch hier heute, und habe ihr etwas vorbeibringen und ich stand bei ihr im Haus und dann nachher sagt sie zu mir, du, weißt du niemand, der Ordnung macht? Putzfrauen findest du wie Sand am Meer im Internet, aber Ordnung machen, du findest gar niemand. Und dann habe ich gesagt, ja, also, wenn du mich jetzt gerade so fragst, ich helfe dir sofort. Das mache ich fürs Leben gern. Dann hat sie mich ganz verwundert angeschaut, so nach dem Motto, wie kann man das noch gern machen, Ordnung machen, oder? Und dann nachher habe ich gesagt, ja, komm, wir machen etwas ab. Und mittlerweile bin ich schon sehr lang bei ihr, aber nicht, weil sie immer eine Unordnung hat, sondern einfach, weil ich sie unterstütze, dass es auch bleibt. Und wir haben einfach es hat sich auch eine ganz grosse Freundschaft daraus entwickelt. Und sie hat dann einmal nach einer Zeit gesagt, hey, du musst dich unbedingt selbstständig machen, das findet man nicht, das ist eine Marktlücke. Und dann habe ich gefunden, okay. Und mit dem bin ich heim, das habe ich bewegt, ich habe es mit meinem Mann austauscht, mit der Familie austauscht, habe es mit meinen Freunden austauscht. Und ich gefunden, ja, wieso nicht, mach doch. Ich dachte, gut, mach doch, okay. Dann habe ich das Rüstzeug bekommen, wie ich es vorher schon gesagt habe, von der Seite von meiner Schwester, von Mami. Einfach, wie mache ich das, wie gehe ich das an? Und mittlerweile hat sich ein Geschäft daraus entwickelt, wo ich muss sagen, es schlägt mein Herz dafür. Wirklich, für die Menschen, die Mühe haben, ihre Ordnung auf den Punkt zu bringen, die aus verschiedenen Beweggründen, das sind Menschen aus allen Berufsgattungen. Es sind Menschen, die durch Tod von einem Ehepartner, durch Krankheit, durch Pensionierung oder durch Wechsel vom Alters, von einem Haus in eine Alterswohnung, alles Mögliche querbeet. Es sind junge Ehepaare, die zusammenzügeln, die schlichtweg überfordert sind mit zwei Haushalten. Wie kriegen sie jetzt das auf Reihe? Wie kann ich das Küchenkästchen so einrichten, dass ich nicht das Zinderste zuvorderst habe, das Zinderste, das ich führen muss? Also es ist wirklich querbeet durch alles. Die jüngste Person war 27 und die älteste 96. Also es ist wirklich querbeet einfach alles. Und ich arbeite mit Organisationen zusammen, mit der Spitex, mit der Pro Infirmis. Ich arbeite mit Gemeindebehörden zusammen, also mit den Sozialarbeitern, die mich vermitteln. Es gibt Menschen, die können sich mir nicht leisten, weil es einfach in Kostenpreis, weil ich für die Leute auch entsorge. Ich gehe immer mit einem gefüllten Auto von meinem Arbeitsplatz weg. Und das ist das Geschenk für die Menschen, dass sie es aus dem Weg haben, dass sie es nicht sehen und auch nicht mehr in Gefahr kommen, das wieder zueinander auszunehmen. Das ist eben vielfach eine Gefahr. Und meine Arbeit liegt leider im Trend. Leider. Mittlerweile sind wir ein Verband und sind Frauen, die gemeinsam so unterwegs sind. Und es ist ein Einzelunternehmen und es ist eine Resonanzsache. Also wenn ich keine Verbindung habe mit dem Kunden, dann funktioniert es nicht. Es ist eine Herzensverbindung. Und nur so hat auch der Kunde zu mir das Vertrauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Und dann, das ist das Wichtigste. Man muss Hilfe annehmen, wenn man in so einer Situation ist. Und das ist, denke ich, etwas vom Schwierigsten. Es ist mit Scham und mit ganz viel Schlimmem ist es verbunden. Und leider ist es so, dass man die Menschen meistens anrufen, wenn das Wasser nicht da steht, sondern wenn es schon da steht. Und dann haben sie das Gefühl, ich komme und alles ist gut. Und ich gehe ganz behutsam vor mit den Menschen, weil sie sehr viel Wohlwollen zuerst von mir erleben müssen. Weil sie meistens schon brennt sind von Erfahrungen, von Negativen, von Sachen, die nicht gut gelaufen sind. Und es ist eine Sisyphus-Arbeit, Ordnung zu machen. Es ist nicht einfach von heute auf morgen alles erledigt. Und ich arbeite mit den Menschen auch nicht mehr als 3 Stunden am Stück, weil die Leute so Mühe haben, loszulassen. Loslassen ist ganz, ganz wichtig. Und loslassen ist ein unglaublicher Kraftakt. Mental ist das ein ganz extremer Kraftakt für die Leute, die betroffen sind. Bei den Senioren ist es vielfach so, das kann man alles noch brauchen. Jedes Schnürli, jede Büroklammer, jeden Nagel, jedes Säckli. Und nebenan so ein Berg. Sie können sich verweilen an den Schnürli, an den Säckli, an den Nödeli. Und der Berg nebenan wird immer grösser. Sie verlieren wieder Blick fürs Wichtige, fürs Relevante. Und das ist ganz, ganz, ganz eine grosse Herausforderung. Und für die Leute braucht es enormen Mut. Enormen Mut, zu sagen, nein, ich brauche das nicht mehr. Und meine, sage ich jetzt, Spezialität ist, dass ich für alles irgendwo noch ein Plätzchen finden kann. Ich bin sehr gut vernetzt und ich habe ein Plätzchen für Strumpfhosen, ich habe ein Plätzchen für Schallplatten, ich habe ein Plätzchen für Ansichtskarten unter Umständen, wenn es muss sein. Also, und für die Senioren ist es wichtig, dass es an einen Ort kommt, wo es noch irgendwo wie gebraucht wird, wenn man es dann noch brauchen kann. Und für mich ist die Herausforderung, dann zu sagen, das können sie jetzt wirklich nicht brauchen. Und das ist manchmal so ein Gespür zu finden und zu haben für das, das ist wieder eine eigene Sache. Aber es kann nur Neues entstehen, wenn ich das Vergangene liebevoll loslassen kann. Und das ist mein Auftrag. Es ist mein Auftrag, die Menschen daran herzuführen. Und dann ist es für mich auch wichtig, zuzuhören. Zuzuhören, was die Menschen für Geschichten haben. Mit jedem Stück, das sie weggeben, geht auch ein Stück von ihrer Geschichte weg. Und das muss man auch wissen, wenn Menschen, die horten, die sammeln, die das Gefühl haben, das gibt ihnen Geborgenheit. Und das ist, es ist ein Gefühl, aber es ist nicht das, was richtig ist. Man darf sammeln, man darf ein Stück weit horten, aber es muss noch im gesunden Rahmen sein. Und wenn es das nicht mehr ist, dann macht es krank. Und dann habe ich schon wieder Auftrag von psychologischer Betreuung nebendran. Und die Menschen, merke ich auch, die schätzen das sehr. Manchmal haben sie dann am Schluss, sagen sie immer, jetzt habe ich ihnen die ganze Geschichte erzählt, ich habe das noch gar niemandem erzählt, das wissen sie jetzt nur sie. Also ich löse etwas aus, aufgrund von meiner Geschichte, von meinem Sein, auch mit Jesus unterwegs zu sein, mit der Liebe, der ich den Menschen begegnen darf. Und das kützelt aus diesen Menschen das raus, dass sie sich können trennen von Sachen. Und das ist immer so schön. Für mich ist es so eine Win-Win-Situation. Ich bringe Freude, ich hinterlasse Freude und ich nehme auch Freude für mich mit. Es gibt nichts Schönes, als dass, wenn ich bei einem Menschen bin, der es wirklich ein Durcheinander hat und man ein Eckli so schön parat gemacht hat, dass sogar ein Blumensträusli drauf Platz hat. Das ist das Schönste für mich und auch für die Person, die ich dann zurückgelassen darf. Also es ist wirklich, wirklich mega. Und dann geht es natürlich nur zusammen. Ich bin nicht die kommt und einfach aufräumt. Und die andere Person sitzt auf dem Stuhl. Sondern die Person schafft mit mir mit. Ich mache gar nichts allein. Und es ist für die Person eine Herausforderung und es ist aber auch für mich eine. Ich kann ja nicht meine Ordnung dieser Person aufdrücken, sondern jeder Mensch hat ganz eine spezielle persönliche Ordnung. Und das gilt es auch zu respektieren. Und ich nenne mich ja auch Aufraummotivatorin. Manchmal stand ich nur nebenan, mache gar nichts. Aber ich kann Ihnen sagen, das kostet mich dann aber etwas. Mein Mann kennt mich, wie ich funktioniere und tick. Meine Schwester auch, weil ich ihren Namen als Kind das Zimmer aufgeräumt habe und sie das aber nicht so cool gefunden hat. Und meinem Vater habe ich den Bürotisch organisiert und aufgeräumt und am Fund hat er gar nichts mehr gefunden. Er hat gesagt, sicher nicht, mein Schreibtisch längst nie mehr an. Und darum ist es wichtig, dass man es zusammen macht. Und dann bin ich halt nebendran und die Person hat einen Kasten vor, wir haben einen Kasten vor sich, vor uns, mit Bettwäsche, Leintücher, Küssi-Anzüge, Frottenwäsche, Socken, Kleider, alles. Und dann geht es darum, Stück für Stück einfach rauszunehmen, sortieren, brauche ich das noch, brauche ich das nicht. Und das ist eine unglaubliche Arbeit für die Person. Und ich bin einfach nur nebendran. Ich kann Rotschläge geben, ich kann sagen, ja, probieren Sie es doch, ob es Ihnen noch geht. Gefällt es Ihnen noch? Oder wie viel Bettwäsche haben Sie? Wie viel Bettwäsche gar nicht durch haben Sie jetzt? Dann zählen wir 15. Dann sage ich, okay. Brauchen Sie die Bettwäsche? Was möchten Sie jetzt gerne mit diesen 15 Bettwäsche gar nicht durch machen? Ja, wenn Sie mich jetzt so fragen, habe ich schon viel. Es sieht im ersten Moment einfach aus, aber für die Person ist es unglaublich schwierig. Und auch für mich manchmal, was sage ich jetzt? Ich will niemanden verletzen. Ich will wirklich ihr das tun, was sie gerne hat. Und am Schluss finden wir immer eine Lösung. Und wenn es dann halt so ist, dass sie nur zwei Bettwäsche gar nicht durch weggibt, dann ist das einfach so. Und dann möchte ich meinen Kunden auch vermitteln, dass sie einzigartig und wertvoll sind. Dass es niemand so gibt, wie sie. Niemand auf der Welt gibt es doppelt. Nicht einmal bei den Zwillingen. Niemand. Und jeder ist einzigartig und hat Gaben, die nur er hat. Niemand anders sonst. Und das möchte ich meinen Kunden probieren zu spüren. Also, dass sie das sind. Dass sie wertvoll und einzigartig sind. Ich habe manchmal Kunden, die wirklich berührend da sitzen und sagen, Frau Heinis, das schaffen wir nie. Das schaffen wir einfach nie. Und dann sitze ich mit dieser Person her und dann schwätzen wir. Dann sage ich, wissen Sie, Sie sind einzigartig. Und Sie haben Gaben, auch wenn das jetzt im Moment nicht so aussieht. Aber was machen Sie denn gern? Und fange so das Gespräch an. Und dann entsteht eine Vertrautheit und eine liebevolle Basis, für dass wir wirklich können nachher die Räume aufräumen. Und plötzlich geht es hier von alleine. Es braucht aber viel Zeit. Also ich bin zum Teil bei den Leuten 2 Jahre am Stück. Weil es einfach Zeit braucht. Und es ist eine Herausforderung, finanziell für die Menschen. Aber wenn sie wirklich wollen, wenn sie wirklich das wollen machen, dann gehen sie aus jedem Gauweg oder Batzen suchen. Das ist unglaublich. Aber dann funktioniert es. Es funktioniert nicht, wenn mir jemand anruft und sagt, sieh, meine Mutter hat ein Gnost daheim, kommen Sie vorbei. Dann sagen sie, nein, das geht nicht. Die Mutter muss mir anrufen. Und sonst funktioniert gar nicht. Weil nur dann, wenn sie die Person einen Entscheid gefällt hat, sie will jetzt Ordnung reinbringen, dann können wir vorwärts gehen. Und sonst geht gar nicht. Und dann kommt die Menschen müssen lernen, dass der Wert von innen kommt. Und dass der Wert, der um sie herum ist, überhaupt gar keine Rolle spielt. Schlussendlich können wir gar nichts mitnehmen. Aber gerade gar nichts. Und der innere Wert des Menschen spielt eine Rolle. Und darum ist die Wertschätzung so wichtig für die Leute, die ich ihnen entgegenbringe. Weil vielfach sind sie eben nicht wertgeschätzt worden in ihrem Leben. Sie sind zwischen die Maschen gefallen, durchs Netz gefallen. Man hat ihnen nicht mehr zugelassen, man hat sie nicht ernst genommen. Weil sie müssen wissen, wenn jemand daheim ein Durcheinander hat, ist das aussen nicht sichtbar. Ich war bei Menschen gesehen, wo man so sagt, Messi, wo Bankangestellte sind, wo in einem Anwaltsbüro arbeiten, mit Krawatten, mit Stöckelschuhen, daheim ein Ghetto. Aber das ist die innere Unordnung. Es ist das Aufrechterhalten von einer Fassade, die früher oder später anfängt abbröckeln und schlussendlich zusammenbricht. Und wenn diese Menschen mir anrufen, dann glaubt mir, das ist ein Geschenk. Wenn sie sich entschlossen haben, das anzugehen und Stellung zu beziehen, die Scham abzulegen, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und mir oder jemand anderem anzurufen und eine Unterstützung gibt. Ich habe Hochachtung von diesen Menschen, die das machen. Wirklich. Und das ist immer das Erste, was ich mache. Ich gratuliere ihnen, wenn ich komme, dass sie sich entschieden haben, etwas zu verändern in ihrem Haushalt. Was meinen Sie? Das ist schwierig zu beantworten. Das ist ganz persönlich. Das hängt mit der persönlichen Lebensgeschichte zusammen. Bei diesen Menschen ist meistens etwas weggebrochen, ein Stück Liebe weggebrochen, dass sie die Liebe nachher in ihres Hab und Gut setzen, statt in sich selber oder in Mensch. Und ich komme jetzt hier gerade dazu, schlussendlich geht es um das, wenn sie sich selber nicht mehr gerne können haben, dann können sie auch das Umfeld nicht mehr gerne, dann verachten sie sich selber. Und das ist das Schlimmste. Der Charlie Chaplin hat einmal etwas geschrieben, das möchte ich euch vorlesen. Ich finde, das trifft es wirklich. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war. Von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, das mich immer wieder herunterzog, weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Und wir haben einen grossen Gott und Jesus. Wenn Jesus im Herzen wohnt, dann gibt er uns die Liebe, die wir brauchen. Er liebt uns. Wurscht, wie wir aussehen, wie es daheim aussieht, wo wir stehen, was wir machen. Er liebt uns so, wie wir sind. Punkt. Ohne Wenn und Aber. Ich kann zu ihm kommen, ich kann beten, ich kann sagen, der hat mich gestört, das hat mich gestört, das habe ich falsch gemacht. Und er hört mir immer zu. Und er ist nicht wertend. Wir Menschen sind so klein wertend. Alles, was wir sehen, werten wir sofort. Wir werten das Äußere. Wir wissen nicht, wie es in den Menschen innen aussieht oder wie es hinten dran aussieht, aber wir werten. Und das, meinte ich, ist die grösste Herausforderung in unserer Welt heute, die wir haben. Dass wir den Menschen zu wenig mehr wertschätzen. Und darum ist die unabdingbare Liebe von unserem Jesus so wichtig, dass wir uns dort heben können. Und ich habe so viele Menschen schon dürfen jetzt begleiten in dieser Arbeit und ich habe noch niemandem müssen absagen und wir sind immer vorwärts gekommen. Immer. Ich könnte euch schon zwei Bücher schreiben mit Sachen, die ich erlebt habe, die mich selber so, mein Leben so persönlich bereichern. Jeder einzelne Kunde bereichert mein Leben. Es ist ein Geschenk, dürfen so unterwegs zu sein. Ordnung machen, als Berufung gefunden. Wenn ich dann den Leuten sage, wie kann man das nur gerne machen? Ordnung. Und mittlerweile habe ich so viele Frauen kennengelernt. Caroline ist auch da, die die Arbeit macht. Und wir machen sie alle anders. Jedes ist einzigartig, auch in diesem Job. Und jedes spricht andere Menschen an. Und das ist so schön, dürfen zu sehen, wie das funktioniert, in einem Geschäft zu arbeiten, wo es keine Konkurrenz gibt. Wir sind alle zusammen unterwegs, wir ergänzen uns, wir nehmen einen Kunden nicht weg. Es ist einfach schön, so dürfen unterwegs zu sein. Und ich bin so dankbar, dass mich Gott auf diesen Weg geführt hat, einfach dürfen Talent fördern und nicht fordern. Weil jeder einzelne Kunde hat Talent und jeden einzelnen Kunde darf ich begleiten und darf ihm zeigen, hey, du kannst das gut, da bist du gut, mach das. Und sie kriegen wieder Kraft und wieder Mut, ihr Leben neu zu sehen, zu gestalten und vorwärts zu gehen. Und durch unser Netzwerk, das wir haben, das Ergänzende, können wir einander gegenseitig unterstützen. Und jetzt hoffe ich, dass ich euch mit dem Herzteilen ein bisschen mitgebracht habe, ein bisschen einen Anstupf gegeben habe, vielleicht daheim auch über die Bücher zu gehen, was auch immer. Ob das äußerlich ist oder innerlich. Und wünsche mir, dass ihr erkennt, dass Gott euch Gaben gegeben hat und dass die Gaben einzigartig sind. Ich habe Gaben, die niemand sonst drin hat. Jedes von euch hat Gaben, die niemand drin sonst hat. Und die gilt es herauszufinden, dass ihr in die Fülle hineinkommt und in den Segen hineinkommt, wo Gott für euch parat hat. Er hat einen Plan mit jedem Einzelnen von uns. Dass ihr wirklich dürft mit voller Freude das Leben geniessen. Und ich möchte jetzt ganz am Schluss euch noch ein Gebet lesen. Ich tue es jetzt nicht selber, ich tue es lesen, weil mich das so angesprochen hat. Ich finde, das passt total. Es ist für heute. Ich wünsche dir für heute neu die Entscheidung zu vertrauen, statt zu verzweifeln, zu singen, statt zu klagen, dankbar zu sein, statt aufs Negative zu schauen, festzuhalten am Glauben, statt zu resignieren, zu vergeben, statt zu vergessen, liebevoll Sachen aufzudecken, statt schweigen, still sein, statt verletzende Antworten zu geben, dich zu versöhnen, statt zu verbittern und zu versauern. Erinnere deine Seele täglich daran, Gott ist bei mir. Sie stecken und sie Stab trösten mich. Er bereitet vor mir einen Tisch, auch wenn andere mir Böses tun wollen. Und er steht mir zur Seite, um meine Hand zu fassen, wenn ich falle. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende.